Inforadio Podcast.
In den letzten beiden Sendungen dieses Jahres möchte ich die beiden großen Themen der letzten 12 Monate noch einmal aufgreifen. Die europäische Schuldenkrise, nächste Woche mit dem Sozialdemokraten Martin Schulz. Und diese Woche Arabellion, also die neutral formuliert großen Veränderungen in der arabischen Welt. Deren Bedeutung ist ganz enorm und mir scheint fast, wir haben das insbesondere in Europa etwas unterschätzt. Mein Gast unterliegt dieser Gefahr, das zu unterschätzen, nicht, im Gegenteil. Er ist Jahrgang 1958, Professor, lehrte in Duisburg, Beirut, München und Berlin. Er ist einer der profiliertesten Nahostexperten. Der Direktor der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik hat gerade ein Buch veröffentlicht. Der Aufstand, die arabische Revolution und ihre Folgen. Pantheon Verlag, 12,99 Euro. Herzlich willkommen, Professor Volker Perthes.
Ja, gerne, guten Tag.
Herr Professor Perthes, zunächst ganz persönlich, der Nahe Osten. Was fasziniert Sie daran, so intensiv zu forschen, zu arbeiten?
Gar nicht mehr so viel. Ich glaube, wenn man anfängt, sich für eine solche Region zu interessieren, wenn man ein bisschen einsteigt in die Sprache, in die Kultur, vielleicht das erste Mal in eine Reihe dieser Länder fährt, dann gibt es das Faszinosum.
Sie sprechen Arabisch.
Ich spreche Arabisch. Dann gibt es das Faszinosum. Dann ist alles neu und alles ist fremd und manches versteht man nicht sofort. Aber mit der Zeit, und ich beschäftige mich noch ungefähr ein Vierteljahrhundert lang mit dem Nahen und Mittleren Osten, dann wird manches doch ziemlich gewöhnlich. Manches hat sich auch immer wieder wiederholt, werden die gleichen Namen, Netanyahu zum Ersten, Netanyahu zum Zweiten, Assad zum Ersten, Assad zum Zweiten, Mubarak seit 30 Jahren, Gaddafi seit 40 Jahren.
Ja, muss es
da
doch
stellt
jetzt
sich
aber
eine gewisse Langeweile
sein.
Und plötzlich ändert sich was. Das macht dann die Region wieder interessant, auch wenn man irgendwann gesagt hat, naja, es ist schön, dass man sich als Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik auch mit anderen und lebhafteren Regionen beschäftigen darf.
Aber wie sind Ihre Quellen? Also wie arbeitet so ein Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik, wenn es um das Thema geht?
Ja, der Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik sollte vielleicht eigentlich gar keine Bücher schreiben, sondern macht das in den Sommerferien oder am Wochenende als Kür gewissermaßen. Aber wenn er sozusagen ein bisschen Kenntnis von der Region mitbringt, die akkumuliert ist über viele Jahre, dann hilft das, auch neue Nachrichten anders einzuordnen. Dann kann man eben die Zeitungen lesen, auch auf dem Internet. Man kann Netzwerke nutzen, die wir als Institut haben, die man persönlich hat, mit vielen Wissenschaftlern, politischen Entscheidungsträgern, Oppositionsmenschen, Zivilgesellschaftsaktivisten in den Staaten der arabischen Welt. Und es nutzt dann tatsächlich, wenn man sich ein paar Jahre oder auch mehr als ein paar Jahre mit der Region auseinandergesetzt hat. Natürlich fährt man gelegentlich auch hin und geht zu Konferenzen und spricht mit Menschen und setzt sich einfach auch mal in ein Kaffeehaus und hört zu und geht in eine Zeitungsredaktion und spricht mit den Redakteuren.
Arabellion, worin sehen Sie die Bedeutung dieser Vorgänge?
Ich glaube, wir haben hier einen historischen Moment in der arabischen Welt oder im Nahen Mittleren Osten, aber es handelt sich in erster Linie um die arabische Welt. Israel, Iran sind so ein bisschen raus aus dem Spiel bei dieser Bewegung. Einen historischen Moment, der wahrscheinlich von der Größenordnung auf der Rangliste von weltpolitischen Entwicklungen nur vergleichbar ist mit dem, was wir für Europa 1989, 1990 erlebt haben. Also tatsächlich ein Bruch, eine historische Stunde. Und mich macht das so ein bisschen unglücklich, wenn wir jetzt, nachdem wir uns etwa ein Jahr lang beschäftigt haben mit diesen Revolten, Revolutionen, Umbrüchen in der arabischen Welt, in ganz vielen Medien, bei vielen Journalisten, auch bei Politikern schon hören, aha, der Frühling ist wohl zum Herbst geworden und man ist schon enttäuscht. Wir brauchen da viel strategische Geduld. Wir müssen uns manchmal klar machen, wie lange die Transformation oder der Umbruch gedauert hat in manchen Ländern Ost- und Zentraleuropas oder gar des westlichen Balkans. Wir sind, wenn wir hier von einer historischen Stunde sprechen in der arabischen Welt, immer noch in den ersten 3-4 Minuten dieser Stunde. Das heißt, das wird uns noch eine Dekade beschäftigen. Das wird komplizierter sein als die Umbrüche in Osteuropa und Zentraleuropa. Das wird blutiger sein, ist es zum Teil schon, und es wird länger dauern.
Ich finde den Gedankengang, den Sie da haben, ganz interessant, wenn es also um den Vergleich geht 1989, und zwar in folgender Hinsicht. Man hat damals sich im Westen doch arrangiert im Grunde mit der Teilung der Welt. Und ein Gedanke, der da eine Rolle spielte, war Stabilität. Und auch der spielt in der europäischen Politik gegenüber der arabischen Welt ja eine große Rolle, weil nämlich im Grunde hat man die Diktatoren Stabilität herstellen lassen. Die haben sich das auch zunutze gemacht, dass die Europäer so gedacht haben.
Ja, es ist richtig und es ist ja auch nichts Falsches daran, dass Europäer Stabilität hochschätzen und dass man Stabilität, also stabile politische Systeme, eine stabile Währung, da reden Sie nächste Woche drüber, und andere Dinge nicht nur im eigenen Land und in der eigenen Europäischen Union haben will, sondern auch in seinem Umfeld. Das ist besser für die Sicherheit, das ist besser für die Wirtschaftsbeziehungen, das ist tendenziell auch besser für die Kontakte zwischen den Menschen. Aber ich glaube, der Fehler, der uns unterlaufen ist, uns kollektiv gesprochen für die politischen Entscheidungsträger in vielen europäischen Ländern, ist, dass wir politische Stagnation mit Stabilität verwechselt haben. Dass uns politische Führer, die tatsächlich 30, 40 Jahre an der Macht waren und in jeder Hinsicht verkalkt waren, zum Teil physisch persönlich, zum Teil verkalkte Regierungsstrukturen hinterlassen haben und wo man nur noch darauf gewartet haben, ob sie ihre Macht irgendwann an ihren Sohn vererben, auch in Systemen, die sich republikanisch nannten, dass diese politischen Führungsgestalten uns gesagt haben, wir garantieren doch Stabilität für euch, aber letztlich war es nur Stagnation, und dass sie uns zum Teil gedroht haben und gesagt haben, wenn es uns nicht gibt, dann gibt es das politische Chaos, und man hat es ihnen häufig genug abgenommen, zum Teil aus Bequemlichkeit, zum Teil auch aus Angst vor Veränderungen. Und ich glaube, wir brauchen tatsächlich in Europa einen neuen Begriff von Stabilität, einen Begriff von dynamischer Stabilität, einer Stabilität, die nachhaltig ist, weil sie auch Wandel und Wechsel erlaubt.
Aber was heißt das?
Das heißt zum Beispiel, Sie könnten sagen, nachhaltige Stabilität im politischen System ist ein Synonym für Demokratie. Wir haben stabile Systeme von Italien bis Island, weil auch bei politischen Krisen die Institutionen weiterarbeiten, da sind Regierungswechsel möglich, da werden Eliten oder Teile der Elite schon mal ausgetauscht und trotzdem bleiben die Systeme stabil, weil eben der Wandel möglich ist darin. In Ägypten, wenn wir dieses eine Beispiel nehmen, schlimmer noch in Syrien, ist es zum Bruch gekommen. Da war es eben nicht stabil, weil die Systeme stagnant waren und irgendwann brach dann das System.
Aber ich habe noch nicht ganz verstanden, also was das dann geheißen hätte, wenn man also eine andere Politik als diese Stabilitätspolitik von Europa aus gemacht hätte. Was hätte man denn tun sollen gegen einen Gaddafi?
Wir haben da durchaus mit unterschiedlichen Ansätzen gespielt. Es wäre gar nicht unsere Aufgabe gewesen, denke ich. Da bin ich nicht interventionistisch genug, etwas gegen Gaddafi zu tun. Aber man muss nicht jeden Diktator fest umarmen. Man muss natürlich mit Regierungen, die einfach da sind, die existieren, auch arbeiten, diplomatische Beziehungen haben. 2000 Kilometer Mittelmeerküste bei Libyen ist kein Faktor, den man einfach übersehen kann. Da gibt es sicherheitspolitische Implikationen. Libyen als Ölexporteur, da gibt es wirtschaftspolitische Implikationen, die kann man nicht ignorieren. Aber die Frage, wie intensiv arbeitet man zusammen, wie sehr verlässt man sich etwa auf einen Herrn Gaddafi bei der Flüchtlingskontrolle, wenn man gleichzeitig von Menschenrechten redet, das ist schon eine Frage, die man sich stellen muss. Wir haben mit unterschiedlichen Politiken experimentiert. In den 90er Jahren gab es so etwas, das nannte sich Mittelmeerpartnerschaft, Barcelona-Prozess. Da ist versucht worden, von Seiten der Europäischen Union, unterstützt von den Mitgliedstaaten, sehr viel Beziehungen zwischen den Gesellschaften am nördlichen und am südlichen Rand des Mittelmeers aufzubauen. Und dann haben uns irgendwann die Mubaraks und Gaddafis und der tunesische Präsident Zain El Abidine Ben Ali deutlich gemacht, das mögen sie eigentlich nicht so. Und da ist man in Europa zurückgeschreckt und hat gesagt, naja, dann machen wir es im Wesentlichen als intergouvernementale Beziehungen, Beziehungen zwischen den Regierungen, und hat diese zivilgesellschaftliche oder gesellschaftliche Komponente zurückgestuft. Das hätte man zum Beispiel nicht tun müssen. Dann hätte man auch viele der Akteure besser gekannt oder schon gekannt, die dann jetzt Anfang letzten Jahres auf die Straße gegangen sind, auf der Avenue Habib Bourguiba in Tunis oder auf dem Tahrirplatz in Kairo.
Diese Revolution, die dort stattgefunden hat, habe auch Europa einen Dienst erwiesen, schreiben Sie. Warum?
Ja, da denke ich eher an die Weltpolitik und an die Konkurrenz von politischen Modellen und Ideologien in der Welt. Wir haben ja auch aufgrund eigener Krisen in Europa, auch weil andere Staaten, China zum Beispiel, schneller wachsen als Europa, gelegentlich Selbstzweifel an unserem politischen Modell und Entwicklungsmodell geäußert. Wir hören das immer wieder, dass man sagt, ist nicht vielleicht das Harmoniemodell von China, was nun ausgesprochen nicht demokratisch ist, vielleicht besser für Entwicklungsländer. Und hier haben wir eine Reihe von Ländern des Südens, eben die arabischen Länder, von denen wir sicherlich keine demokratischen Impulse erwartet haben. Und da gehen die Menschen auf die Straße und sagen, wir wollen Freiheit. Und sie meinten individuelle Freiheit und Gerechtigkeit und Demokratie und Menschenwürde. Also Werte, die wir als unsere Werte betrachten. Werte, die man in China zum Beispiel nicht als Werte betrachtet, die man gerne exportieren will. Und insofern haben diese Demonstranten uns eigentlich Auftrieb gegeben mit den Werten, die wir gerne und ich denke zu Recht als universelle Werte bezeichnen. Sie haben tatsächlich bewiesen, dass diese Werte Freiheit und Demokratie und Gerechtigkeit und Menschenwürde universelle Werte sind.
Zur Bedeutung dieser Arabellion. Es gibt wesentliche Auslöser und es gibt wesentliche Kennzeichen. Sie schreiben, es hat eigentlich lange viele Gründe gegeben zu rebellieren, aber es hat eben keine Rebellion gegeben. Und dann kamen die plötzlich. Was war der Auslöser für Sie? Was ist das historisch, was da stattfindet? Ist ja auch nichts, was man vorhersehen konnte.
Nein, man kann, wenn strukturelle Faktoren sich in eine bestimmte Richtung entwickeln und gegenseitig verstärken, man kann nie genau voraussehen, wann ein Ereignis stattfindet. Da gibt es letztlich den menschlichen Faktor, der reinkommt. Verbrennt sich ein Gemüsehändler in Tunesien oder verbrennt er sich nicht? Sind gerade Menschen da, die das filmen? Sind andere Menschen da, die das über YouTube verbreiten? Gibt es genügend Menschen, die darauf reagieren? Oder andere Auslöser? Die gibt es immer wieder. Aber über diese Auslöser hinaus, die man nicht vorhersehen kann, wann sie aktiv werden oder wirksam werden, haben wir strukturelle Faktoren, die man schon sehen konnte. Und hier ist der stärkste für mich der demografische Faktor. Wir haben als Träger dieser Revolten und Umbrüche eine Generation gehabt, oder haben sie noch in der arabischen Welt, die ich gern die 2011er nenne. Das sind die, die heute so zwischen 20 und 35 Jahre alt sind. Diese 15 Jahrgänge, die sind größer, geburtenstärker. Das hat was mit dem Babyboom zu tun. Es gab auch bei uns die Babyboomer. Ich gehöre, glaube ich, zu den Babyboomer-Jahrgängen in Deutschland. Wir haben diesen Geburtenknick nach dieser Generation. Das heißt, die nächste Generation ist schon wieder kleiner. Diese Generation, diese 15 Jahrgänge, sind die absolut größten. Sie sind viel besser ausgebildet als ihre Vorgänger. Sie sind überwiegend zur Schule gegangen, häufig auch zur Oberschule gegangen, häufig zur Universität gegangen. Aber sie haben die geringsten Chancen, weil diejenigen, die in den Generationen über ihnen sind, praktisch noch alle Positionen blockieren. Politische Partizipation war nicht vorgesehen in den autoritären Systemen. Und sie konnten sich eigentlich ausrechnen, dass erst wieder Platz ist, etwa in den Jobs im öffentlichen Sektor, in den Universitäten, auch in der privaten Wirtschaft, wenn die nächste Generation da sind. Für sie war keine soziale, keine wirtschaftliche Partizipation da. Wir haben den höchsten Grad der Arbeitslosigkeit unter jungen Leuten mit Hochschulabschluss in Tunesien, in Ägypten, in Marokko, in Syrien. Dies war eine frustrierte Generation, die gleichzeitig mehr wollte und die wusste, was in der Welt los war. Und gesagt hat, das können wir eigentlich auch.
Das hat sie sich angeeignet, auch diese Sprache der Welt natürlich, auch über das Internet. Was ist jetzt mit dieser Generation? Ich meine, was macht die jetzt? Was hat die jetzt für Chancen durch diese Arabellion? Kommt sie jetzt in diese Positionen, von denen Sie gesprochen haben, rein? Versucht sie also, die alten Eliten abzulösen? Oder aber muss man darauf bauen, dass sich die Ökonomie verändert durch diese Prozesse? Aber das ist dann sicherlich ein sehr langer Prozess. Ist es irgendwo eine verlorene Generation also?
Sie ist, denke ich, auf die Straße gegangen, um keine verlorene Generation zu werden. Klar, es war ihr Beitrag dazu, sich selbst als politische Generation zu finden und deutlich zu machen, auf die Straße zu gehen und zu zeigen, dem Militär in Ägypten, anderen, zu zeigen, dass man gegen einzelne Oppositionelle sehr wohl was tun kann, aber dass man nicht gegen die Demografie, nicht gegen eine Generation anregieren kann. Und beides, was Sie beschrieben haben, findet statt. Auf der einen Seite wird ein Teil dieser Aktivistengeneration versuchen, sich jetzt ins politische, soziale, wirtschaftliche Leben sehr viel stärker einzuklinken. Wir haben jetzt beispielsweise Abgeordnete, die gewählt worden sind bei den ägyptischen Parlamentswahlen aus der Generation Tahrirplatz. Die werden lernen müssen, Politik zu betreiben. Und da gibt es natürlich dann auch den Kampf zwischen alten und neuen Eliten um Positionen, um Einfluss. Und das andere ist tatsächlich die Suche nach einem anderen Wirtschafts- und Sozialmodell, wo es einfach mehr Chancen gibt, wo Chancen breiter verteilt sind. Auch das wird unter dem Stichwort Gerechtigkeit behandelt werden. Und sicher wird es so sein, wenn diese politischen Transformationen gelingen, wenn wir ein zumindest besseres, weniger korruptes Regierungssystem in Tunesien, Ägypten, anderen Staaten haben, dass dann auch die wirtschaftlichen Wachstumsaussichten sich verbessern. Dann werden eben Investoren aus dem eigenen Land oder aus dem Ausland eher in dem Land bleiben, dann wird man eher ermutigt sein, sich langfristig zu engagieren. Und das kann dazu helfen, dass dann der junge tunesische Ingenieur oder der junge ägyptische Arzt nicht als erstes überlegt, ob er vielleicht einen Arbeitsplatz in Frankreich, England oder Deutschland findet, sondern einen im eigenen Staat findet.
Natürlich gibt es auch soziale Gründe. Das können wir jetzt hier nicht im Einzelnen alles erläutern. Ich wollte ja auf die Kennzeichen dieser Arabellion noch zu sprechen kommen. Sie sagen, die sei unideologisch und sogar, Sie benutzen da einen Begriff des französischen Islamforschers Olivier Roy, postislamistisch. Wie sind also die 2011er?
Die 2011er sind tatsächlich bemerkenswert unideologisch, es sei denn, Sie würden sagen, das Eintreten für Freiheit und Menschenwürde sei eine Ideologie. Ich würde eher sagen, es ist eine philosophische Haltung oder eine Wertehaltung. Sie sind zum großen Teil religiös. Wir haben hier mit religiösen, konservativen Gesellschaften zu tun. Aber sie verstehen Islam nicht als Ideologie, sondern sie verstehen Islam als ihre Religion und interpretieren den entlang von Werten, die auch in unseren Gesellschaften viel zählen, eben Freiheit, Würde, Gerechtigkeit und Ähnliches. Das heißt für diese Generation auch, dass Parteien mit einem islamischen Hintergrund für sie Teil der Normalität sind. Die gehören für sie dazu. Die wählen sie zum großen Teil auch. Das haben wir etwa gesehen jetzt in Tunesien und in Ägypten. Aber die messen sie an ihrer Leistung. Da reicht es nicht, wenn diese Parteien ihnen sagen, wir treten für den Islam ein oder wir sind islamisch, sondern sie wollen von denen wissen, was macht ihr denn in Sachen Wirtschaftsförderung, was macht ihr in Sachen Bildungspolitik, was macht ihr in Sachen Familienpolitik, was macht ihr in Sachen Außenpolitik.
Sie beschreiben das ja auch so, es ist keine islamische Revolution.
Nein, es ist eine Revolution, die politisch ist, die aber nicht einen ausgesprochenen islamischen Charakter hat. Und selbst bei den Islamisten, den Mitgliedern islamischer Parteien, die sich an der Revolution beteiligt haben, war der Impetus nicht, einen islamischen Staat aufzubauen, also eine islamische Revolution zu machen, sondern ein besseres, besser regiertes, freieres, gerechteres System aufzubauen. Sie wissen mittlerweile, politische Islamisten, politischer Islam, wissen, dass sie mit anderen Teilen der Gesellschaft zusammenarbeiten müssen. Das ist ein ideologisches System, wie wir es im Iran haben, wie wir es in Saudi-Arabien haben, wie wir es partiell im Gazastreifen unter Herrschaft der Hamas haben, dass das für sie kein Modell ist. Es ist ganz interessant, dass gerade auch die jungen Mitglieder der Muslimbruderschaft, also einer islamistischen Organisation, sich gerne orientieren, an der Regierungspartei, der derzeitigen Regierungspartei in der Türkei, der AKP, die einen islamistischen Hintergrund hat, man kann sie eine islamistische Partei nennen, die aber voll akzeptiert hat, in einem demokratischen, ja sogar in einem säkularen System mitzuspielen.
Sie gehen ja sogar so weit zu sagen, das sei auch eine Absage an Dinge wie den terroristischen Dschihad à la Al-Qaida.
Ja, dies sogar am allerdeutlichsten. Wir können sehen, dass Al-Qaida oder was von ihr übrig ist, einfach nicht verstanden hat, was da auf den Straßen in Tunis und Kairo und anderen Städten der arabischen Welt abgegangen ist. Sie haben kein ideologisches oder inhaltliches Produkt, was mehr zählt. Das hatten sie zeitweise, unmittelbar nach dem westlichen Einmarsch in Afghanistan, unmittelbar nach dem amerikanischen Einmarsch in Irak, als sie eine anti-westliche, anti-imperialistisch-islamische Agenda aufgebaut haben, der ein bedeutender Teil, nicht der größte Teil, aber ein bedeutender Teil von arabischer Jugend zu folgen bereit war. Aber das ist heute nicht mehr der Fall. Es wird sie weitergeben, aber es ist eine Gruppe oder eine ideologische Strömung, die die Massen nicht mehr für sich gewinnen kann.
Auf der anderen Seite Jemen zum Beispiel, da sagen Sie, da ist eben eigentlich das Rückzugs- und auch Rekrutierungsgebiet von Al-Qaida.
Ja, es gibt sozusagen staatsfreie Räume in Teilen auch der arabischen Welt, die auch das größte Risiko bergen, dass dort radikale und radikalste, eben dschihadistische Gruppen wie Al-Qaida weiterhin Anhänger gewinnen. Da, wo es keinen Staat gibt, da, wo es keine Autorität gibt, die soziale, wirtschaftliche und andere Leistungen oder eben auch Ordnung, Gerechtigkeit, das sehen wir in Afghanistan bei den Taliban, anbietet. Da werden solche Kräfte, die sagen, wir haben ein einfaches Rezept für Gerechtigkeit, wir haben ein einfaches Rezept für Ordnung, dort werden die weiterhin in der Lage sein, Anhänger zu finden, aber nicht in einem Transformationsstaat wie Ägypten oder Tunesien.
12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Professor Volker Perthes, der Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, hat gerade ein Buch veröffentlicht, Der Aufstand, die arabische Revolution und ihre Folgen, Pantheon Verlag, 12,99 €. Für mich ist die spannende Frage, wie diese Entwicklung dort den politischen Islam verändert. Ein bisschen haben wir das jetzt schon beschrieben. Wird das aber in diesen Gesellschaften sich nicht messen lassen daran, wie man mit Minderheiten umgeht? Also Ägypten zum Beispiel, was ist mit den Christen, also den Kopten?
Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage, die wir Vertretern des politischen Islam, die jetzt etwa gewählt worden sind in Parlamente, immer wieder stellen müssen und sagen, wie haltet ihr es denn mit Freiheit, Gerechtigkeit, Würde, auch von denen, die nicht eurer Meinung sind oder die nicht eurer Konfession sind oder die nicht eurer Religion sind? Die Frage muss immer wieder gestellt werden. Es muss deutlich gemacht werden, dass hier ein einfaches Toleranzbekenntnis nicht reicht, weil die christlichen Minderheiten etwa oder die Minderheiten anderer Konfessionszugehörigkeit, Schiiten etwa in einem mehrheitlichen sunnitischen Staat, die wollen nicht einfach toleriert werden. Die wollen gleichberechtigt partizipieren. Und in diesen Revolten und Revolutionen haben auch die jungen Muslimbrüder alle gesagt, ja, wir sind für Gleichberechtigung und alle Bürger haben das gleiche Recht. Sie werden jetzt, wenn sie hier und da Verantwortung, Regierungsverantwortung übernehmen, daran auch gemessen werden müssen. Ich denke, dass die Mehrheit der eigenen Gesellschaften sie an anderen Dingen misst. Sie misst sie daran, ob sie mehr tun können als Bekenntnisse abgeben, ob sie in der Lage sind, die Wirtschaft in Ordnung zu bringen, ob sie selber von Korruption frei sind, nachdem sie vorher gegen Korruption gekämpft haben, ob sie in der Lage sind, das Verhältnis zum Ausland, zum westlichen Ausland, aber auch zu den arabischen Nachbarstaaten vernünftig zu ordnen. Das werden hier die Fragen sein. Das gibt eine neue Dynamik innerhalb der islamischen Bewegung, die eben bisher immer nur Opposition war. Und jetzt plötzlich müssen sie zeigen, dass sie auch regieren können und werden an den Ergebnissen gemessen werden.
Diese Gesellschaften sind ja nun wahrlich keine säkularen Gesellschaften. Da wird sich sicherlich auch einiges verändern müssen. Und die Frage ist eigentlich, wenn da jetzt sozusagen die Moderne anbricht, heißt das, diese Moderne ist säkular?
Nein, nicht unbedingt. Wie Sie es richtig sagen, die Gesellschaften sind eher konservativ, sind eher religiös. Und es gibt eine ganze Reihe von modernen Gesellschaften.
Und patriarchalisch vor allen Dingen.
Zum Teil auch patriarchalisch. Das ändert sich möglicherweise eher als der religiöse Konservatismus, als eine wichtige Grundströmung. Es gibt auch andere Gesellschaften, sogar in der westlichen Welt, die durchaus modern, aber viel, viel religiöser sind als unsere etwa. Denken Sie an die USA, denken Sie an Polen. Wir haben hier Staaten, die anerkannt demokratische, liberale Staaten sind und wo das religiöse Element eine sehr, sehr viel stärkere Rolle spielt als bei uns etwa.
Ja, und da gibt es dann aber doch Dinge, die daraus resultieren, wo wir sagen, da müssen wir als Westen dann sagen, nee, das können wir eigentlich nicht tolerieren. Also zum Beispiel beschreibt Hamed Abdel Samad in seinem Buch Der Untergang der islamischen Welt, wie seine Tante vor 20 Jahren in sein Dorf am Nil gekommen ist mit einem Minirock, hat auf der Straße geraucht. Heute ist das natürlich nicht mehr so. UNICEF sagt, 85% der Mädchen in Ägypten werden beschnitten. Das heißt also, ihnen wird die Klitoris amputiert. Und Susan Mubarak, also die Frau von Hosni Mubarak, hat sehr dagegen gekämpft. Wird sich da etwas ändern?
Ja, ich glaube, vor allem ist es wichtig, dass die arabischen Gesellschaften selbst so etwas nicht tolerieren. Und gerade dieses Thema der Beschneidung von Mädchen ist eins, was nun mit dem Islam absolut nichts zu tun hat. Es ist möglicherweise eine afrikanische Tradition, aber es ist sicherlich keine islamische oder muslimische Tradition. Es ist ganz wichtig, dass man hier in so konservativen Gesellschaften wie der ägyptischen den Mufti und den Scheich der Azhar, also die höchsten religiösen Autoritäten in Ägypten dazu bekommt, und man hat sie auch dazu bekommen, immer wieder zu betonen, dies ist keine islamische Praxis, dies hat mit Islam überhaupt nichts zu tun, sondern das sind Traditionen, die zum Teil vorislamisch sind. Und wo vielleicht viele einfache Menschen auf dem Dorf glauben, weil wir es immer gemacht haben, muss es auch Gott gewollt und islamisch sein. Ist es aber nicht. Ich denke, die Frage, wie stark Frauen sich im öffentlichen Leben beteiligen können, wie stark sie sich im Berufsleben beteiligen können, das sind ernsthafte und wichtige Kriterien, die letztlich wichtiger sind als die Frage, wie hoch der Prozentsatz der Frauen ist, die ein Kopftuch tragen oder die kein Kopftuch tragen. Wichtig ist mir, dass sie zu Universitäten gehen können und dass sie da faire Chancen haben. Und ob sie das mit oder ohne Kopftuch tun, wenn es hinterher Ingenieurinnen und Ärztinnen und Philosophinnen sind, dann finde ich, ist das ein gutes Ergebnis. Und Frauen abzuhalten davon, zur Universität zu gehen, weil sie sich möglicherweise selbst entschieden haben, ein Kopftuch zu tragen. Oder selbst wenn ihnen ihre Familien das aufgetragen haben, das ist eine größere Diskriminierung der Frauen, als zu sagen, wir lassen euch zu den Universitäten zu, wenn ihr das Kopftuch ablegt.
Jetzt nochmal zusammenfassend zu dem Thema Islam. Auch wenn wir jetzt Wahlergebnisse sehen und eben sehr konservative dort auch Stimmen bekommen, also die Salafiten zum Beispiel, gibt es ja auch hier bei uns in Berlin 25% oder die Muslimbrüder 40% bei den ersten Ergebnissen, die man so aus Ägypten kennt. Ist diese Entwicklung hin zu demokratischen Verhältnissen, also zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, ist das unumkehrbar?
Ich glaube, wir haben keine Garantie, dass das, was am Ende herauskommt, tatsächlich eine konsolidierte Demokratie ist. Da stehen viele Fragezeichen vor. Viele Fragezeichen, die ägyptische Akteure beantworten müssen, zum Teil auch das Ausland beantworten muss. Ich glaube, wir werden kein Zurück haben. Insofern würde ich sagen, die Umbrüche sind unumkehrbar, ohne dass wir genau das Ergebnis wüssten. Es wird kein Zurück geben zu dem politisch stagnanten, autoritären System oder einem ähnlichen, wie wir es unter Mubarak gehabt haben. Dafür ist die Gesellschaft viel zu stark mobilisiert. Dazu haben wir zu viel von dem gehabt, was ich eine Rückkehr der Politik nenne. Man weiß heute, dass man sich politisch streiten darf, streiten muss, streiten will, dass man über den politischen Streit auch zu Kompromissen kommen muss. Das gab es in den autoritären Systemen so nicht. Aber eine Garantie dafür, dass hier eine haltbare Demokratie bei herauskommt, haben wir nicht. Und der große Test, und ich glaube, die große Herausforderung wird sein, dass, wir haben eben von der Generation geredet, der 2011er, dass die nicht in 4-5 Jahren sagen müssen, naja, wir haben jetzt freie Wahlen gehabt, das war auch alles ganz in Ordnung, wir haben also Demokratie, aber wir haben immer noch keinen Job und wir haben immer noch keine Chance. Dann ist die richtig große Gefahr da. Die richtig große Gefahr liegt nicht darin, dass heute die Muslimbrüder irgendwo Wahlen gewinnen, sondern die, dass in 4-6 Jahren populistische, vielleicht nationalistische, vielleicht antiwestliche Bewegungen die Wahlen gewinnen oder Militärs mit dem Backing einer gewissen gesellschaftlichen Strömung die Macht übernehmen, weil die gewählten, die frei gewählten Regierungen ihre Aufgaben nicht erfüllt haben.
Herr Professor Perthes, ich finde das hochspannend, wenn man jetzt mal schaut, wie verändert sich eigentlich diese Region dort? Also welche Chancen gibt es für die Lösung von Konflikten, die uns nun wirklich schon mehr als ein halbes Jahrhundert beschäftigen? Fangen wir mal in Israel an. Welche Befürchtungen gibt es dort?
Für Israel ist die Veränderung in seinem unmittelbaren internationalen Umfeld erstmal etwas, was Angst auslöst. Man hat sich eigentlich ganz gut eingerichtet oder hatte sich ganz gut eingerichtet mit den Nachbarn, wie man sie hatte. Man hatte Frieden mit Ägypten, man hat auch noch Frieden mit Ägypten, man hat Frieden mit Jordanien. Und in Syrien hat man zwar einen ernsthaften Feind, aber eigentlich einen ganz verlässlichen Feind, von dem man wusste, dass der Waffenstillstandsabkommen einhält. Und plötzlich verändert sich das alles. Da werden diese autoritären, militärgestützten Eliten von der Macht gejagt. Mubarak ist von der Macht gejagt worden. In Syrien kann das noch bevorstehen. Und das löst in Israel erstmal Sorge aus, dass nun unbekannte Kräfte kommen, die im Zweifelsfall nicht das gleiche Interesse daran haben, das Verhältnis stabil zu halten, so wie es vorher war. Natürlich gibt es bei denen, die jetzt etwa die Wahlen gewonnen haben in Ägypten, viel, viel israelkritischere Stimmen, als wir das vorher bei Mubarak und seinen Ministern und seinen Generälen gehört haben. Da gibt es einige Kräfte, die wollen das Friedensabkommen mit Israel aufkündigen. Natürlich beunruhigt das in Israel. Es gibt Sicherheitskontrollverluste, insbesondere im Sinai, also in dem großen Wüstengebiet zwischen Ägypten und Israel, wo es dann häufige Anschläge etwa gegeben hat auf Pipelines, mit denen Gas von Ägypten nach Israel exportiert wird. Das beunruhigt die Israelis. Dass in Syrien möglicherweise auch eine islamische oder islamistische Partei an die Macht kommen könnte, wenn Assad gestürzt würde, auch das beunruhigt die Israelis. Ich glaube, es beunruhigt sie ein Stück weit zu viel, weil etwa auch die Muslimbrüder in Ägypten, natürlich die Generäle dort, weil vermutlich auch die Oppositionskräfte, die in Syrien die Macht übernehmen könnten, kein Interesse haben, einen Krieg mit Israel zu beginnen. Aber es wird dort, wenn die Revolutionen gelingen, selbstbewusstere Regierungen geben. Die Generation, die auf die Straße gegangen ist, war nicht unbedingt anti-israelisch, aber sie hat viel, viel Sympathie für die Palästinenser und sagt, wenn wir uns Freiheit und Würde erkämpft haben, warum haben die Palästinenser nicht das gleiche Recht?
Das heißt also, da wird Druck sicherlich stärker werden auf Israel, sich mit den Palästinensern zu einigen. Was bedeutet es denn oder bedeutete es denn, wenn Israel nicht mehr die einzige Demokratie nach halbwegs westlichem Muster wäre? Also halbwegs meine ich, man weiß ja nicht so genau, wie das in Ägypten wird.
Ja, auch die israelische Demokratie ist nicht völlig perfekt und die ägyptische wird sicherlich noch weniger perfekt sein. Aber nehmen wir mal an, dass wir tatsächlich auch Ägypten nach internationalen Standards als Demokratie bezeichnen könnten. Vielleicht nicht wie Finnland, sondern eher wie Indonesien, aber dass es im Rahmen der demokratischen Nationen seinen Platz hat. Dann könnte das sehr wohl dazu führen, dass etwa in den USA oder auch in europäischen Hauptstädten die ägyptische Stimme mehr zählt als vorher. Gerade auch dann, wenn man sich in seiner Agenda, in seiner Politik unterscheidet von dem, was wir nahostpolitisch oder was die USA nahostpolitisch für richtig halten. Weil ein ägyptischer Präsident oder ein ägyptischer Ministerpräsident wird dann nach Washington kommen können und sagen, Israel ist eine Demokratie, aber wir sind die größte Demokratie im Nahen Osten. Hinter uns stehen 80 Millionen Menschen. Davon haben alle diejenigen, die im Wahlalter sind oder die wahlberechtigt sind, uns gewählt, jedenfalls mehrheitlich. Und unsere Position ist deshalb mindestens so legitim wie die der demokratisch gewählten israelischen Regierung.
Das ist ja schon mal also ein ganz großer Punkt der Veränderung. Was ist mit Israel? Das ist die eine Geschichte. Einflusssphären würde ich noch gerne erörtern. Die Türkei, machen die sich Hoffnung? Sie haben vorhin gesagt, also Vorbild ja, aber in Ihrem Buch schreiben Sie, neo-osmanische Fantasien sollte die Türkei vielleicht nicht haben.
Ja, das ist völlig richtig. Die Türkei ist Vorbild für ganz unterschiedliche Gruppen in der arabischen Welt, die aber an eine unterschiedliche Türkei oder an unterschiedliche Türkei-Bilder denken. Viele der moderaten Islamisten, Muslimbrüder etwa oder die Nachda-Partei in Tunesien, orientieren sich gern an der AKP von Herrn Erdogan in der Türkei und sagen, so wollen wir sein. Islamisch konservativ, aber Teil eines demokratischen Systems. Aber auch viele Militärs in Ägypten etwa orientieren sich an türkischen Vorbildern und sagen, so wie über Jahrzehnte der Nationale Sicherheitsrat in der Türkei als oberste Instanz die Politik kontrolliert hat, so stellen wir uns das auch in Ägypten vor. Aber das sind natürlich zwei sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, welches Modell Türkei man gerne haben will. Die Türkei hat Einfluss. Sie hat Einfluss, weil sie wirtschaftlich erfolgreich ist, weil man sie versteht, weil sie auch konservativ und muslimisch ist. Aber sie sollte diesen Einfluss nicht verwechseln mit dem, was Sie eben Einflusssphäre genannt haben. Man will nicht von Ankara aus geleitet oder geführt werden in der arabischen Welt, sondern man will sehr wohl selbstständig sein, aber man orientiert sich gern an Modellen, die man vielleicht leichter versteht als das Deutsche oder das Schwedische oder das Französische.
Welche Rolle wird der Iran in Zukunft spielen?
Ich denke, der Iran wird weiterhin der größte und mächtigste Staat am Persischen Golf sein, schon aufgrund seines demografischen Gewichts und seiner industriellen Entwicklung. Der Iran ist ein Schwellenland in jeder Hinsicht des Wortes. Aber er wird an politischem Einfluss, an sanfter Macht, wenn Sie so wollen, verlieren. Wir haben sehr deutlich gesehen, dass in Ägypten und Tunesien und selbst in Bahrain, wo die Bevölkerungsmehrheit schiitisch ist, sich niemand, aber auch absolut niemand am Modell der Islamischen Republik Iran orientiert hat. Das Einzige, wo sich junge Leute auf dem Tahrirplatz in Ägypten gelegentlich daran orientiert haben, war die iranische Protestbewegung, die sogenannte Grüne Bewegung, gegen die Wiederwahl von Präsident Ahmadinejad im Jahre 2009. Aber am Staatsmodell Irans, da orientiert sich niemand.
Es gäbe noch ganz viele interessante Punkte, also zum Beispiel Saudi-Arabien. Ja, wie lange wird es denen noch gelingen, den Protest sozusagen mit Geld zuzudecken? Einen Punkt finde ich noch ganz wichtig, den Sie in Ihrem Buch auch betonen, nämlich die Chancen für Europa. Worin bestehen die?
Ich finde es gut, dass Sie nach Chancen fragen. Es gibt immer bei jedem Umbruch Risiken und Chancen. Die Risiken sind kurzfristig die, die ins Auge stechen. Die Chancen sind die, die man langfristig nutzen muss. Und es gilt einfach, dass wenn wir besser regierte Nachbarstaaten um Europa herum haben, dann haben wir auch größere Chancen für bessere Beziehungen. Und das betrifft alle Aspekte von Beziehungen. Wirtschaftspolitische, sicherheitspolitische, entwicklungspolitische, gesellschaftspolitische. Überall ist dann Austausch leichter möglich zu regeln, die verlässlicher sind, weniger Korruption, weniger Autoritarismus enthalten. Und das ist letztlich gut für uns. Nur dahin ist noch ein langer Weg. Und da hat Europa auch Aufgaben und Verpflichtungen. Da sollte Europa sich vor allem als ein offenes Europa zeigen, als ein Europa, was offen ist, auch für die Waren, nicht nur für das Öl, auch für die Waren aus den arabischen Ländern, auch für die Menschen aus den arabischen Ländern. Wir können nicht erwarten, dass junge Leute in Tunesien und Ägypten große Sympathie für Europa haben, wenn sie keine Chance haben, ein Visum zu bekommen, um etwa hier zu studieren oder auch mal ein, zwei Jahre Berufspraxis zu erfahren.
Aber weil Sie das Öl ansprechen, natürlich ist das wichtig für uns, die Energieversorgung. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch Chancen. Ich finde es ja ganz interessant, dass Sie schreiben, im Grunde könnten wir unsere Energiewende sogar billiger haben, wenn wir mit den arabischen Staaten eng zusammenarbeiten. Wie geht das?
Ja, unsere energiepolitische Beziehung mit den arabischen Staaten ist zurzeit etwas einseitig auf den Import von Öl und Gas gerichtet. Tatsächlich gibt es in der heißen Wüste eins sehr viel, und das ist Sonne. Und dazu gibt es noch sehr viel Wind. Und natürlich könnte man sehr viel Energie in der Sahara produzieren. Es gibt das Stichwort Wüstenstrom oder Desertec. Da sind eine ganze Reihe von deutschen und europäischen Unternehmen beteiligt. Ich glaube, das ist ein gutes Projekt. Aber man wird sagen müssen, gerade auch wenn man diesen Staaten helfen will, sich zu entwickeln, damit dort auch Arbeitsplätze geschaffen werden, damit die jungen Leute dort Arbeit bekommen, eher als sie bei uns zu suchen. Man wird sicherlich sagen müssen, in erster Linie sollten solche Wüstenstromprojekte auch mit europäischen Investitionen dazu dienen, dort lokal Arbeitskräfte auszubilden und auch Strom für den heimischen Markt zu produzieren. Da fehlt es nämlich häufig noch dran. Und in manchem Dorf in Marokko oder im Süden Tunesiens haben sie nicht genug Strom. Und ob sie Strom haben oder nicht, das macht wirklich häufig den Unterschied zwischen, ich sag mal, einer Schuhmacherwerkstatt und einer Schuhfabrik. Sie brauchen da verlässliche Energie, und das übersehen wir manchmal, weil wir ja denken, das sind alles energiereiche Staaten.
Abschließend der Ratschlag des Politikwissenschaftlers an die Politik: Man sollte die Prozesse weder mit Euphorie noch mit Angst begleiten?
Ja, das ist so. Euphorie verstellt den Blick auf die Risiken und Angst verstellt den Blick auf die Chancen und macht es ganz, ganz schwer, Vertrauen zu entwickeln zu neuen Akteuren, die man heute noch nicht kennt, die wir aber kennenlernen werden und müssen.
Herr Professor Perthes, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Sehr gern, hat mir Spaß gemacht.
Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, Professor Volker Perthes. Wir sprachen über sein Buch »Der Aufstand, die arabische Revolution und ihre Folgen«, Pantheon, 12,99 €. Nächste Woche Schuldenkrise, Lösungswege und Umwege. Mein Gast wird sein Martin Schulz, Vorsitzender der Sozialdemokraten im Europaparlament. Für heute danke, dass Sie uns zugehört haben.